Tirol-Fell. Kultur in Radio Tirol.
Wir führen Sie heute in jene Reisezeiten, dass sich Narren und Huren als Vertreter Tirols durch das Leben im Ausland schlugen, mit der Hoffnung auf Reichtum. Einer von ihnen war Peter Prosch, Wanderhändler, Hofnarr, Glücksritter aus dem Zillertal. Er wanderte nach Wien, um die Kaiserin zu sehen. Er pilgerte an deutsche Fürstenhöfe, um dort sein Glück zu machen. Und dieser Peter Prosch war wohl einer der ersten Tiroler, die das Image des närrischen, willfährigen Elblers gerne in klingende Münze verwandelten, der sich mühelos zum Gespött der anderen machen ließ, der den Tölpel aus Tirol abgab, um reich zu werden oder zumindest um zu überleben. Felix Mitterer hat vor Jahren diesem Peter Prosch sein Theaterstück »Das wunderbare Schicksal« gewidmet. Wir blättern heute in den authentischen, den originalen Memoiren des Peter Prosch. 1789 erschienen, versuchen sie, das Schicksal des Peter Prosch als glückliches, als stets bewältigtes zu zeichnen. Und sind dabei doch auch nur der Spiegel eines närrischen Hoftirolers, der mit gebrochener Psyche starb. Tobias Moretti ist nun der Interpret des Peter Prosch. Wie Peter Prosch zur Welt kam und Vater und Mutter verlor.
Wie mir meines Vaters Schwester, Anne Proschin, sagte, kam ich anno 1745 unter dem Gerstenschneiden an das Tageslicht, aber nicht auf die Welt, denn mein Eingang in die Welt war wunderbar. Indem meine Mutter vom Gerstenschneiden nach Hause kam, entfiel ich ihr unter der Haustür. Zum Glück kam meines Vaters Schwester gedachte Anna Proschin über einen Berg herunter, eben vom Gerstenschneiden dazu, und machte mich von meiner Mutter los, welche eine überaus große Freude hatte, einer solchen Bürde entledigt zu werden. Nun, Gott sei Lob, jetzt bin ich in der Welt und in der heiligen Taufe wurde mir der Name Peterl beigelegt. Gregori Prosch und Anna Meirin waren meine sehr armen, aber doch ehrliche Eltern. Es waren unser eilf lebendige Geschwisterte, unter welchen ich der jüngste Zweig war. Wir wurden alle sehr arm erzogen, so dass wir öfters statt der Morgensuppen bis auf Mittag im Bette mit Schlafen zubringen mussten. Doch wir wuchsen allgemach herbei, weil unsere Mägen niemals zu stark überladen wurden und waren insgesamt frisch und munter. Unsere Eltern hatten ein kleines Söldenhäuschen bei Ried im Zillertal, genannt Dagsach zu Kopper, gehört unter die hochgräfliche von Tannenbergischer Herrschaft und Gericht Rottenburg am Inn. Meines Vaters Schwester war eine Bötin nach Schwarz, wo unser Graf von Tannenberg wohnet. Ich ging auch bisweilen mit ihr und kam auf diese Art in des Grafen Haus. Er sah mich, ich gefiel ihm, und nun war er entschlossen, mich etwas lernen zu lassen, behielt er mich auch öfter so lange im Hause, bis meines Vaters Schwester, welche alle Wochen dahin ging, wiederkam. Unter dieser Zeit brauchte man mich zum Ausschicken und zu allerhand kleinen Verrichtungen im Hause. Der itzt regierende Graf Ignaz war ein junges, lustiges Herrl und hatte mich gerne zum Spielen und Herumlaufen im Hause bei sich. Ich hatte gute Tage im Essen und Trinken, musste aber wieder mit meiner Basel nach Haus. Weil mir aber meine Kameraden Rirpel Michel, der Seitner Urbel, der Kroppenhäusel, der Krapfinger Mertel, der Klärlseppel neidig waren, dass ich öfters beim Grafen im Hause war, legte mir Schuster Mertel den Spitznamen des junge Grafel bei, woraus dann der Name Tagsach Grafel entstund, so wir alsdann öfters hören werden. Meine Mutter starb auch unterdessen. Ich verlor also früher meinen Vater und Mutter und das Häuschen überkam mein Bruder Anderl, welcher ein gar böses Weib hatte, welches uns geschwind alle miteinander aus dem Hause jagte. Wir waren also unser vier unerzogene Geschwisterte auf weitem Felde. Weil wir kein Vermögen hatten, hatten wir auch keinen Vormunder, und so nahm sich kein Mensch uns an, bis endlich meine Schwestern zu Kindsdirndlern angenommen wurden.
Musik. wie Peter Brosch ein fahrender Händler wurde und das närrische Hoftirolertum entdeckte.
Ich ging also außer Landes mit noch einem Kameraden ins Bayern, als ein herumlaufender Ölträger im 10. Jahre meines Alters, und weil ich die Medizin nicht verstunde, auch der Hunger mich niemals ungeschoren ließ, so hausierte ich die meiste Zeit bei den Bäuerinnen in den Kucheln um Nudeln herum, anstatt mit meiner Handelsschaft etwas zu erobern. Denn wenn ich meine Kraxen voller Nudeln hatte, war ich reich und vergnügt, und niemand hatte weniger Sorgen und Bekümmernis als ich. Ich durfte mir auch nicht fürchten, dass ich bestohlen wurde. Mein Nachtlager war ein Bund Stroh oder eine Bank in der Stube. Nun fing ich an, meine Eltern zu verschmerzen, weil es mir so gut ging und mein Magen doch alle Tage mit Dämpfnudeln gestopft wurde. Ich wanderte mit meiner gedachten Handelsschaft noch eine Zeit lang in Bayern herum und kam so dann im Schwaben nach Augsburg, Dillingen und Dischingen, wo ich im Markte beim oberen Bauern über Nacht blieb. Ich sah all der Heiducken, Läufer und Bediente und fragte, was dieses für ein Volk sei und was es bedeute. Man sagte mir, es sei in diesem Schloss ein großer Fürst, nämlich der Fürst Taxis, und viele Herrschaften. Den Tag darauf wollte ich mit meiner Apotheke ins Schloss hinauf hausieren und war begierig, einen Fürsten zu sehen, weil ich nicht wusste, wie er aussehen sollte. Ich kam beim Schlosstore an, allein wie erschrak ich ob dem Laute »Wo aus?« denn es hatte mich noch niemand so stark angeredet. Die Schildwache verwehrte mir den Eingang und ließ mich nicht passieren. Ich nahm meine Kraxen von der Achsel herunter, ging beiseite und setzte mich darauf, guckte und fragte immer, was denn das für ein Gespräng, Gefährde und Reiterei aus und ein sei. Man fragte mich, wo ich her sei, was ich machte und was ich mit meiner Kraxen habe. Ich gab meine Antworten und erfuhr zugleich, dass der Fürst bald auf die Jagd fahren wollte. Voller Freuden wartete ich, und wenn ich auch den ganzen Tag hätte hungrig sitzen bleiben müssen, so wäre ich doch nicht von der Stelle oder meiner Kraxen gegangen, um nur das fürstliche Wunder zu sehen. Endlich kam ein Vorreiter und hinten noch vier Leifer, unter welchen ein Italiener war mit Namen Augustin. Dieser rief mir und sagte, »Ey, du, kleiner Tiroler, kannst du laufen?« »Jawohl!« »Ja, so laufe mit uns!« Ich legte sogleich meinen Stock auf meine Kraxen und lief mit ihnen beiläufig anderthalb Stunden bis in den Eglinger Wald, wo die Jagd versammelt war. Es war lächerlich, so einen kleinen, weithosenden Tiroler unter vier schön geputzten Läufern zu sehen. Die Jagd nahm ihren Anfang, während welcher einige Kavaliere zu mir kamen und mich um Verschiedenes fragten. Ich gab ihnen kurze, tirolische Antworten. Es war mir zwar unterdessen leid um meinen Stock und Apotheken, doch aber lief ich überall mit ihnen herum. Nach vollendeter Jagd kam es auch zu den Ohren des Fürsten, dass ein fremdes Wild in der Jagd ersehen worden, nämlich ein kleiner, weithosender Tiroler. Der Fürst verlangte, mich zu sehen und ich noch mehr einen Fürsten betrachten zu können. Er ließ mich zu sich kommen. Itzt fing ich an zu spüren, was Herrschaften sind. Noch niemals habe ich vor einem Menschen gezittert, aber itzt führte man mich zitternd Schritt vor Schritt, meinen Hut unterm Arm, dem Gezelte zu, wo viele Kavalier und in der Mitte ein großer, starker, majestätischer Herr war, der mich sanft anredete. »Ja, wo kommst denn du her, kleiner Jung?« »Aus Tirol.« »Von wo?« »Von meiner Mutter.« »Ja, das zweifle ich nicht. Kannst du brav laufen?« »Ja, du hast's ja wohl gesehen.« »Willst du es lernen und bei mir bleiben?« »I, wohl.« »Hast du auch Eltern?« »Gehabt habe ich wohl eine, aber itzt habe ich keine mehr.« Itzt weinte ich laut und sagte, »Oh, meine liebe Mutter!« »Das mag ein guter Jung sein«, sagte der Fürst. »Man bringe ihn ins Schloss, ich will für ihn sorgen.« Der Zug ging wieder zurück und ich lief wieder mit. Als ich wieder zurückkam, erblickte ich mit Freuden meinen Stock und Kraxen, nahm solche auf den Buckel und wollte marschieren. Alle sagten, ich solle hinein ins Schloss. Ich sprach, »I mog nit.« »Ja, warum?« »Dort steht einer mit einem Schnauzbord, einer Pelzkoppen, einem Säbel an der Seite und einem Schösser auf dem Arm. Er schaut so trutzig aus und schreit die Leute so scharf an. Er möchte mich erschießen und deswegen mag ich nicht.« Alle lachten und ließen mich gehen. Ich wanderte dem Markte zu und machte unterwegs meine Gedanken, dass die Fürsten auch aussehen wie andere Menschen. Und wie ich so moralisierte, kam der Läufer Augustin und sagte, »Hey, frisch auf, Tirolere! Wie heißest du?« Ja, den ganzen Tag Pedal. Du sollst mit mir in Wirtshaus gehen und sollst auch nicht mehr da schlafen. Ja, hast du Gnaden vom Fürsten bei dir in den Sack? Ja, ich soll für dich bezahlen. Hat dein Fürst da einen großen Vorrat von Gnaden? Ja, so viel wir alle brauchen und verdienen. Ich stund freudig auf. Wir gingen ins Wirtshaus, wo wir aßen und tranken, und ich wurde sodann in ein gutes Bett geführt, wo ich ganz herrisch und ruhig schlief und die ganze Nacht mit nichts als großen Herren fahren und reiten zu tun hatte. Den andern Tag kam ein Schneider und nahm mir das Maß zu einer Läuferkleidung. Ich aber wurde dem Wirt auf Befehl des Fürsten in Kost und Quartier übergeben, bis meine ganze Kleidung fertig war. Ich führte ein unbekümmertes Leben. Meine Apotheke verkaufte ich einem Tiroler. Ich blieb beim Wirte in der Kost. Heiducken, Läufer und andere Bediente nahmen mich mit sich zu allen Lustbarkeiten und die Zeit wurde mir also ganz kurz, bis meine Kleidung fertig war. Endlich kam der Tag, an welchem ich sollte aus- und angekleidet werden. Es kam der Läufer Augustin und holte mich ins Schloss. Ich wurde in ein Zimmer geführt. Es kam der Barbier. Er packte aus und wollte mir die Haare abschneiden. Weil aber unter selben die meisten meiner Untertanen verborgen waren, machte ich aus Furcht und Schamhaftigkeit große Augen und dachte, was will das werden? Ich musste es aber doch geschehen lassen. Nach diesem führte man mich in die Hofwaschkuchel und sperrte die Türen zu. Es waren da 6 französische, schöpfigte Weibsbilder, der Läufer Augustin, Barbierer, Leibkutscher und 2 Heiducken, wie auch eine große Waschwanne voll warmes Wasser in Bereitschaft. Da sollte ich mich auskleiden, und das wollte ich nicht tun. »Es braucht nicht viel Zeremonien«, sprach einer. Die Heiducken und der Leibkutscher packten mich an und hielten mich, und die 6 schöpfigte Weibsbilder hatten meine wenige Kleidung bald vom Leibe, und ich lag in der Wanne. Jetzt ging es ohne Barmherzigkeit mit ihren Waschbürsten über mein armes Leder her. Von Kopf bis zu den Füßen wurde ich so zerrieben, dass gewiss kein großer Herr auf der ganzen Welt von Noe an bis auf die gegenwärtige Zeit so stark frottiert wurde. Es gingen mir die Augen über, und unten ließ ich das Wasser, und vor Ängsten habe ich geschwitzt, also gingen 3erlei Wasser von mir. Nun dachte ich mir, was es doch kostet, wenn man ein Herr werden will. Doch in einer halben Stunde war die Marter vorbei und ich werde gewiss in meinem Leben nicht mehr so andächtig gereiniget. Einige gingen davon. Mademoiselle Freschema trocknet mich mit Fleiß und Andacht ab, brachte mir eine Pfort und Unterhosen und ich wurde in ein Bett geführt, wo ich 2 Tage und Nächte in einer Herrlichkeit fortgeschlafen habe. Endlich den 3. Tag brachte man mir eine neue Läuferkleider. Ich wurde mit diesen angezogen und in den Schlosshof geführt, wo viele vom Hofe um mich herumgingen und den jungen Tiroler nicht mehr kennen wollten. Ich bekam nach diesem mein Mittagessen einen Trunk Wein und durch den Läufer Augustin den Auftrag, dass ich mich heute bei der fürstlichen Tafel sollte sehen lassen. Ich war in meiner ganzen Herrlichkeit aber doch nicht so kommod wie in meiner weiten Tirolerhosen. Es wurde zur Tafel geblasen, und wie das Konfekt aufgetragen ward, führte man mich in den Saal. Potzblunder! Was das für ein Gerenn, Geleif und Gespreng war, auf und ab, hin und her, alles hatte die Hände voll zu tun. Und da habe ich geschaut und sah noch nichts von der Tafel. Denn weil sie dick hintereinander um die ganze Tafel herumstunden, so konnte ich auch nicht sehen, wer in der Mitte war. Ich habe geglaubt, sie essen alle im Stehen. Man führte mich hinein und machte Platz. Jetzt sah ich die Herrschaft, erschrak und wollte wieder zurück. Der Fürst aber rief mir, »Komm her, Kleiner!« Man ließ mich nicht hinaus und führte mich zu ihm hin. Man lehrete mich das Rockküssen, sowohl dem Fürsten als der Fürstin, worauf die Fürstin sogleich befahl, mir einen Teller voll Konfekt zu geben, welches ich in der Geschwindigkeit verzehrte. Sie war eine liebe, schöne, große und gravitätische Frau, eine geborene Fürstin von Fürstenberg. Jetzt war ich schon heimlicher und der Fürst und andere Herrschaften sagten, dass sie kaum mehr glauben können, dass ich der kleine, weithosende Tiroler sei. Sie hätten mich alle lieb und beschenkten mich mit ein und anderen Sachen von der Tafel. Ich wurde hüpfend und mit Freude in mein Quartier zurückgebracht. Und nun wurde beschlossen, mich dem Läufer Augustin in die Lehre anzuvertrauen, welcher mich auch zwar für Bezahlung freudig annahm. Es waren unser drei Lehrjunge, und wir wussten alle Tage 4 Stunden weit, nämlich nach Dillingen spazieren laufen. Ich war ihm der Liebste und deswegen bekam ich nicht viele Schläge von ihm.
Wie Peter Brosch die Kaiserin besuchte und damit seinen Traum erfüllte.
Eines Abends ging ich wie gewöhnlich schlafen, da träumte mir ganz natürlich. Ich wäre zu der guten Kaiserin gekommen, hätte meinen Hut unterm Arm, welchen sie mir voll Geld geschenkt und mir auch auf einen gewissen Flecken, wo eine alte Brechelstube gestanden, eine Wohnung und ein Branntweinhittel bauen lassen. Voll Freude erwachte ich, dankte meinem Schöpfer, sprang über die Stiege hinab und erzählte es meiner Schwester, welche just kochte. Diese lachte mich aus, ich aber achtete es nicht und ging flugs, den Platz zu betrachten, welchen ich so fand, wie mir der Traum geschildert hat. Der Bauer, welchem dieser Platz zugehörte, hieß Anton Krapf, ein alter, ehrlicher Mann, welcher eben einen Steinwurf weit davon einen Zaun machte. Ich ging zu ihm hin und sagte, »Du guter Toni, sei doch so gut und gib mir das Platzl, wo die Brechelstuben steht, z'Kaffen, welches etwa 6 bis 7 Schritte ins Quadrat ausmacht. Die Kaiserin lässt mir da ein Haus drauf bauen.« »Ja, woher weißt denn du das?« »Es hat mir heute Nacht so natürlich davon geträumt, dass ich glauben muss, es sei gewiss.« »Armer Jung, du erbarmst mich. Ich will ihn dir geben, du kannst dich drauf verlassen. Deine Eltern habe ich gut gekannt, waren auch brave Leiteln. Ich hätte ihn zwar schon öfters verkaufen können, aber du sollst ihn haben. Wie teuer? 2 Gulden, ein Skapulier und ein Glasl Branntwein. Die Hand drauf? Richtig.« Wir gingen miteinander hinauf zu meinem Schwager, welcher mir die 2 Gulden vorstreckte. Ich bezahlte ihm damit den Platz, gab ihm auch das Skapulier und ein Frackel Branntwein. »Gell, Schwester, es wirkt wahr, was ich dir heute Morgen gesagt hab. Jetzt glaubst es wohl. Denn ich hab wirklich schon Grund und Boden. Und durch unseren Herrgott und die Kaiserin bekomme ich auch ein Haus und werde noch reich. Und danach will ich mir erst recht gute Schmolznudeln kochen und sie mir recht schmecken lassen. 10-mal des Tages ging ich hin, meinen Platz zu besehen, legte mich darauf und sah mein künftiges Haus schon in Gedanken. Ich hatte weder Rast noch Ruhe. Ich musste zu der Kaiserin meine Reise antreten, obschon alles meiner spottete und mich jedermann auslachte. Endlich ward der Trieb so stark, dass ich mich nun wirklich auf den Weg machte. Ich nahm in einem gemalten glasernen Flaschel eine Maß Kirschengeist mit mir und wanderte in Gottes Namen durchs Tal hinaus, ohne einen Kreuzer Geld oder Zehrung nach Innsbruck zu, weil ich gehört hatte, dass dort große Herren wären, welche über alles zu befehlen hätten, so dachte ich mir, wird wohl auch die gute Kaiserin dort zu Hause sein. Ich kam den ersten Tag über 8 Stunden weit, ohne einen Bissen gegessen oder etwas getrunken zu haben, nämlich gegen Biss Holl. Der Hunger plagte mich und matt ward ich auch. Da begegnete mir ein Herr in einer Chaise. Wie ich es hernach erfragte, war es der Baron Krusina. Dieser fragte mich, »Was fehlt dir, kleiner Tuxer? Warum weinest du?« »Narr, wenn dich so hungern tatet wie mich, so würdest du auch nicht lachen.« »Ja, hungert dich denn stark?« »Ja, ich habe heute noch nichts geessen.« »Ja, wo willst denn du dann noch hin?« »Ich gehe zu der Kaiserin.« »Ja, was willst du dann bei ihr machen?« »Ich hab da eine Flasche Kirschbrandwein, den gebe ich ihr, und sie lässt mir ein Häusl bauen.« »Willst du mit mir auf mein Schloss dort, so du siehst? Ich will dir zu essen geben, will dich über Nacht behalten und du musst mir noch mehr erzählen.« »Jawohl.« Er nahm mich also so zu sich in den Wagen und wir fuhren hinauf ins Schloss unweit der Folderer Brücke. Da wir ins Schloss kamen, empfing ihn seine Frau. »Schatz«, sagte er, hier bringe ich dir einen kleinen Duxer. Er begegnete mir auf dem Wege und weinte aus Hunger, du musst ihn recht füttern lassen. Ja, mein Schatz, er ist ein hübscher Jung, er gefällt mir. Und zu mir, du bleibst noch ein paar Tage bei mir da, ich habe eine Schwester zu Hall im königlichen Stift, ich besuche sie bald wieder, ich will dich mit mir nehmen, wer weiß, ob sie dich in dem Stift nicht annehmen oder brauchen können. Ich war mit allem recht wohl zufrieden, denn ich sah, dass er alles sehr gut mit mir meinte. Dem dritten Tag fuhr er wieder hinein und nahm mich mit sich in den Wagen. Als wir in das Sprachzimmer kamen, sah ich mit Verwunderung bei 10 schwarz gekleidete Weibsbilder wie Jesuiten und auf den Köpfen hatten sie Biretta. Es waren die Gräfin Arco, das Oberste, die 2 Gräfinnen Fucker, des Barons Schwester, Frau von Strotzingen, Frau von Aufseß, Fräulein Severin und andere mehr. Sie grüßten mich und redeten freundlich mit mir, und diese alle versprachen mir, Rekommandationen und Briefe mitzugeben. Kurz, meine Reise wurde beschlossen. Die Frau Oberstin, Gräfin von Arco, zahlte mir das Schiff und die Stiftsfräulein legten mir eine Zehrung von 7 Gulden zusammen. Wir kamen anno 1757 im Monat September zu Wien an und in der Rosau auf dem Schänzel landeten wir an. Indem so 1000 Menschen vorbeigingen, kam auch Graf Spauer aus Tirol, Domherr von Salzburg und itzt regierender Bischof von Brixen. Dieser hatte die Gnade, mich zu fragen, wo kommst du her? Aus Tirol. Und was machst du hier? Ich zeigte ihm meine Briefe und erzählte ihm mein ganzes Vorhaben und Anliegen. Auf dieses nahm er mich mit sich in sein Quartier und ließ mich bei seinem Kutscher schlafen. Den Tag darauf gab er mir 2 7-Zehner und ließ mich durch seinen Bedienten zum Herrn von Speers führen. Ich gab ihm den Brief von seinem hochwürdigen Herrn Bruder. Er hatte daran große Freude und behielte mich diesen Tag bei sich, fragte mich um alles aus, welches ich ihm alles aufrichtig erzählte. Den anderen Tag führte mich dieser Herr selbst zur Gräfin Martinitz. Dieser war den vorigen Tag ihr Schößhündel gebissen worden und befand sich sehr übel. Das war ein Lamentabel. Ich hatte ein kleines Büchsel Terriak bei mir und legte ihm davon ein kleines Pflasterl auf seine Wunde, um das Hunderl kam schleunigst zur Genesung. Nun war ich in der besten Rekommendation und wurde auch mit etwas beschenkt. Die Gräfin und der Herr von Speers ließen mich nachher in das Emanuelische Stift hinausführen, wo in einem Saal viele junge Kavaliere versammelt waren, unter anderen waren auch junge Grafen von Taxis und Tirol zugegen. Den 23. September im vorgemeldeten Jahr ministrierte ich auch rechter Hand beim Sankt Antoni de Padua Altar. Die Kaiserin fuhr aus und kam früher in die heilige Messe auf das Oratorium als gewöhnlich und ich und mein Kapuziner waren noch beim Altar. Als der Dienst kam, nämlich Schweizer, Trabanten, Gardisten und ein ganzer Lärm Herrschaften, da sperrte ich Maul, Augen und Ohren auf und glotzte ärger als in der Wäsche zu Disching. Die heilige Messe ging zu Ende und beim Evangelium St. Johannes nahm ich das Buch auf einen Arm, kehrte mich gegen die Kaiserin, machte einen Kniebucker und begrüßte sie mit der Hand. Sie lachte, ging zurück und ich mit meinem Kapuziner in die Sakristei. Da musste ich warten, bis alles aus war. Vorher konnte ich nicht zur Tür hinaus. Und wie alles vorbei war, ging ich auch wie andere Menschen zur Tür hinaus. Und gähling kam ein Kammerdiener in einem weißlechten Rocke und einem mit Gold bordierten Kamisol. Dieser fragte mich, »Wie heißest du?« »Herr Peterl«, war meine Antwort. »Wie nock?« »Brosch«, aus Tirol. »Du sollst mit mir kommen zu Ihrer Majestät, der Kaiserin, sie will dich spreck.« Mit Freude, Furcht, Angst und Zittern wanderte ich mit ihm durch die Wachten und über die Stiegen hinauf. Im 2. Stock im Saal hieß er mich warten. Ich war barfuß und meinen Hut hatte ich unter dem Arm. Zuoberst auf der Stiege stunden zween Schweizer in weiten Pumphosen, Krägen um den Hals und spitzigen Hüten. Bei einer Tür war ein deutscher und ein ungarischer Nobelgardist. Ich schaute um und um, wispelte ein Stückel, und alle, die da waren, lachten, weil sie sahen, dass ich nicht wusste, was ich tat. Aus Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, kam mich wirklich das Brunzen an. Endlich ging bei einer Tür in einer Ecke ein Kammerfräulein heraus. Und wie ich es hernach erfahren, war es die Gräfin Insagin. Ich kniete gleich nieder, denn ich glaubte, es wäre die Kaiserin selbst. Sie lachte aber und sagte, ich bin's nicht. Sie wird aber gleich kommen. Du sollst indessen da hineingehen. Sie machte mir eine Türe auf und ich ging hinein. Sie machte die Tür hinter meiner wieder zu und ich wusste nicht mehr, wo ich hineingekommen war. Aber wie erstaunte ich, als ich mich umsah und mehrere als 20 weithosende Tirolerburm um mich herum versammelt sah. Ich ging drauf zu und gab einem die Hand, er gab sie mir auch, bis ich mit meiner Hand an der Wand anstieß. Ich erschrak, kehrte mich um und sah wieder nichts als lauter solche Burm, die mir alle akkurat gleich waren. Ich lachte, sie lachten auch, ich hüpfte, sie hüpften auch. Itzt kamen traurige Gedanken und ich zweifelte, ob ich bei mir selbst wäre, denn ich konnte mich gar nicht fassen. Endlich ging rechter Hand weit droben im Saale eine doppelte Tür auf. Der Saal war glatt, die Kaiserin kam herein. Ich lief ihr entgegen, schlüpfte und fiel auf den Buckel. Ich raffte mich geschwind wieder zusammen und kniete nieder. Die Kaiserin kam herbei und sagte, steh auf. Ich stund auf und sie sagte, grüß dich Gott, Kleiner. Bist du der Tiroler, der mir rekommandiert worden ist? Und gab mir die Hand zu küssen. Ich küsste ihr aber den Küttel und sagte, dank dir Gott, bist du unsere Kaiserin Marie Theresel? Dort draußen vor der Tür war auch so ein Mensch. Ich hab gemeint, du bist. Aber sie hatte einen goldenen Spulen an der Seite und glocklerte Schnierlen. Sie lachte, dass ihr der Bauch geschottert hat und sagte, jene war's nicht, ich bin's. Ich bin eure Kaiserin. Was willst du von mir haben? Ich lief um einen Sessel und sagte, hocke dich nieder. Sie sagte aber, ich hocke so alleweil. Sag, was willst du von mir? Die doppelte Tür, wo die Kaiserin herauskam, war voller Köpfe. Sie hatten ein solches Gelächter, dass die Kaiserin mit der Hand zweimal gedeutet und gesagt, man sollte schweigen, sonst könnte sie mich nicht verstehen. Ich fing nun an und sagte, Schauk, meine liebe Kaiserin, ich bin ein armer Bub, ich habe weder Vater noch Mutter und logier bei meiner Schwester und ein Dachl auf dem Hai und da träumt mir in einer Nacht von dir, weil ich es von den Leuten sagen gehört, dass du so ein guter Mensch bist. Und ich sei zu dir gekommen und ich habe dich gebeten und du habst mir lassen auf einen gewissen Flecken, wo eine alte Brechelstube gestanden ist, welche Fleckel ich um 2 Gulden einem Skrapulier und einem Frackel Branntwein gekauft habe, ein Brandheisel bauen lassen. Auch habest du mir einen Hut voll Geld geschenkt. Den Hut hatte ich just so, wie ich ihn itzt in der Hand habe. Ich bitte, sei doch so gut und tu mir's. Ich will in meinem Leben für dich beten. Ja, du sollst es haben, sprach sie, wenn es niemand einen Schaden tut, und gab mir ihre Hand zu küssen. Ich küsste ihr aber wieder den Kittel. Ja, Kaiserin, schau, du musst mir auch einen Zettel mitgeben, denn unsere Herren seien nicht so leichtgläubig und dich hätte ich danach auch nicht mehr bei mir und so würde vielleicht aus der ganzen Sache nichts. Ich will es dem Grafen Kotek sagen, dass er dir einen Brief an den Gouverneur Enzenberg mitgibt, der wird es hernach schon glauben. Oh, ich bitte, vergiss es nicht. Nein, ich vergesse es nicht. Heute soll es noch geschehen. Kannst du auch umgehen mit Branntwein brennen?
Ja, ich hab's von meiner Mutter gesehen. Und hätte dir eine Flasche voll Kirschbranntwein mitgebracht?
Itzt entfuhr mir ein Seufzer, aber sie ist mir halt zoll in Stift zerbrochen. Sie lachte darüber und sagte, ich trinke keinen. Was machen denn dann die Stiftsfräulein zu Hall?
Ja, die Gräfin Arco samt dem ganzen Stift legt sich dir zu Füßen.
Wenn du hinaufkommst, grüße sie mir.
Was sagen denn dann sonst die Tiroler von mir? Haben sie mich lieb? Ich hab das ja schon gesagt. Wenn ich nichts Gutes von dir gehört hätte, so hätte mir auch nichts Gutes geträumt und ich wäre auch heute nicht bei dir. Durchaus in unserem ganzen Lande, vom Größten bis zum Kleinsten, sagt ein jeder, du seist das beste Mensch und die Welt bringt uns kein solches Weibsbild mehr hervor, wie du bist. Sie lachte herzlich und sagte, das freut mich. Ich habe die Tiroler auch gern, denn sie sind treu und aufrichtig. Sie griff mit ihrer linken Hand in ihre Kamisoltasche, nahm 24 Kremnitzer Dukaten heraus und opferte solche in meinen Hut. Jetzt verließ mich der Atem. Ich setzte den Hut auf den Boden nieder. Das Handküssen, welches man mir vorhin verboten hat, habe ich vergessen. Ich küsste ihr also die Hand, nahm sie bei der Mitte, sprang und hüpfte um sie herum und sang tralala, tralala. Wer war nun reicher und herrlicher als ich? Ja, Korserin, sagte ich, wenn du einmal in Tirol kommst, will ich dir gewiss auch etwas schenken, weil du mir ein Häusl bauen lässt. Nun kam der alte Görg, Glück, Traum, Wien, Kaiserin, Braunweinhittel, Hurt voll Geld und alles in Erfüllung. Die Kaiserin lachte, dass sie geschottert hat und ich hüpfte und tanzte vor ihr. Sie nahm behüt Gott, man machte mir die Tür auf. Ich tanzte so hinaus, hüpfte durch die Wachten, welche alle lachten, über die Stiegen hinunter und hatte einen Hut, worin die Dukaten waren, auf einen Arm. Den Tag darauf um 11 Uhr wurde ich gerufen. Wohin? In einen großen Saal. Da waren die Elefantin von Spanien, des Kaiser Josefs, seine erste Gemahlin, die Erzherzoginnen Maria Anna, Christina und Elisabeth, auch noch viele Damen und Herrschaften zugegen. Sie fragten mich um allerhand Dinge aus und ich antwortete ihnen, die Spanierin ausgenommen, denn diese verstunde nicht Deutsch und ich nicht Walsch. Es kam ein Spielmann herbei und ich musste mit des General Downs Tochter eines tanzen. Sie hatte einen großen Reifrock an und ich kam ihr nicht auf den Leib, denn ich war zu klein. Und so tanzte dann ein jedes auf seine Partie. Ich mochte springen und Burzelbaum, alle lachten und hatten eine große Freude. Jede Erzherzogin schenkte mir 3 Dukaten und ließen mich danach gehen. Ich lief wieder zum Graf Königl und gab ihm das Geld. Nun, jetzt habe ich genug, sagte ich. Ich bleibe nicht mehr hier, sondern gehe nach Hause. Vom Grafen Königl bekam ich das Dekret zum Häuselbauen, wie es hier folgt. Ich, Alexander Josef, des Hochrömischen Reiches, Graf von Königl, Freiherr zu Ehrenburg und Wart, Herr zu Kampan, Inhaber der Herrschaften Schöneck und Nichelsburg, Erbland Truchseß der fürstlichen Grafschaft Tirol, ihrer kaiserlich-königlichen apostolischen Majestät etc. etc., wirklicher geheimer Rat, Kämmerer und Oberstjägermeister im oberösterreichischen Landen, auch Schützenoberst, bekenne hiermit von obtragendem Oberstjägermeister amts wegen das von ob allerhöchst gedacht Iro, römisch-kaiserlich-katholischen-apostolischen-majestät etc. etc. dem ehrsamen Peter Brosch zu Ried, Gerichts Rottenburg am Inn, auf sein alleruntertänigst, allergehorsamstes Bitten, jene an sich erkauft und von den Häusern ziemlich entlegene Hütte samt dem in der Breite 6 und in der Länge ungefähr 7 Klaftern austragenden Grunde zu einer Bewohnung mit einer Stube, Kammer und Feuerstatt oder Kuchel zu errichten, dann bei solcher neuen Behausung, weil er, Brosch, ohne das berechtigter Branntweinbrenner ist, den erzeugenden Branntwein all in grosso Verleiht geben zu dürfen, vermög sub dato 26. Oktobris dies zu Ende gesetzten Jahres meinem obhabendem Amt zugefertigt allerhöchsten Resolutionsintimate allergnädigst verwilliget worden, also, dass er, Brosch, solche Wohnung in obmeldtem Maße bauen und dabei den Branntwein in Kraft des ihm, Brosch, ausgefertigten Patents brennen möge, jedoch, dass er, Brosch, gehalten sein solle, 3 Kreuzer Feuerstadtzins in das herrschaftliche rottenburgische Urbarium alljährlich zu erlegen, deretwillem obrigkeitlich gefertigten Revier abzugeben und eine Oberstjägermeisteramtliche Verleihungsurkund zu erheben.
Folglich hierum zufolge weiterer Verordnung de dato novembris, eustem anni gegenwärtige Verleihungsurkund auf ihn, Prosch, ausgefertiget und dem dann erteilt worden sei. Zu wahrer Urkund dessen habe ich vom bemeldten Amts wegen mein gräflich angeborenes Insiegel, doch mir meinen Erben und Insiegel außer des Amts in allweg ohne Schaden, all da untersetzen, mithin diese Urkund an durch bekräftigen und also gefertigter jetzt erholtem Bosch zustellen lassen. So geschehen zu Innsbruck dem 10. Tag Monats Novembers im 1761. Jahre. Vom Graf Künigl bekam ich darauf mein Geld, welches von seinem Vater von Wien per Wechsel übermacht worden ist, und reiste mit Freuden nach Hause. Zeisel wurde in der Zeit von 2 Jahren nach und nach ausgebaut.
Wie Peter Prosch als junger Ehemann zum Koadjutor geweiht wurde.
Nun waren wir verheiratet und brachten 31 Jahre, 7 Monate und 5 Tage zusammen. Mein Weib hat mir die von ihrer seligen Mutter ererbten 500 Gulden Hauptsache und in Mobilien eine Polsterziehe, ein Unterbrettel, ein Pfandel und ein Hanfhechel zugebracht. Mein Hausrat war, wie vorgemeldet, ein Mehldrechel, ein Mehlwandel und ein Schmalzkammerle. Außer den Hochzeitsgeschenken, welche mir die Stiftsfräulein zu Hall machten, habe ich noch all da bekommen, ein ganzes Bett, 12 gereicherte Schinken, einen Wiener Metzen, gerittelte Gerste, 8 Pfund Butter, einen Wiener Metzen weizendes Mehl, einen kupfernen Haufen zum Branntweinbrennen, ein Wachsteckel von Rosenkränzen und Bildern, einen ganzen Lärm, einen Windling, ein Beißzange, ein Hammerle und ein Leimpfandel. Nur wurde ich von den gehörten Fräulein wegen dem bedauert, dass ich so jung geheiratet habe. Wir lebten beisammen in Liebe und Unschuld 14 Tage und hatten noch einige Überbleibsel von unserer Hochzeit. Eines Tages, auf dem Abend, waren wir ganz allein und vergnügt beisammen, aßen eine kleine Schüssel voll Schmarrn, tranken 2 Frackerle Branntwein und gingen miteinander schlafen. Courage, wir bekamen in der Nacht den ersten Prozess. Dem Tag darauf, beim Mittagessen, konnte ich sie und sie mich aus Schamhaftigkeit nicht anschauen. Wir hausten nun je länger, je lieber, friedlicher und einiger fort. Endlich starb meines Vaters Schwester, meine selige Fräulein Tante. Diese wurde ehrlich begraben und hinterließ ein ansehnliches Vermögen von 8 französischen Talern. Unser waren 8 lebendige Geschwister, mithin bekam ein jedes 1 Taler. Und diese war meine erste Erbschaft. Ich verlegte mich wieder auf meine Öl- und Teriakhandelschaft und ging mit einem Briefe von der alten Gräfin Fucker auf das Land durch Bayern ins Schwaben nach Augsburg. Es war eben um die Zeit, als der Bischof von Feiersing und Regensburg, Itziger Kurfürst von Trier, unter dem Prinz Josef von Darmstadt als Bischof von Augsburg zum Koadjutor gewählt wurde. Ich wurde durch den Baron von Zech als Oberstallmeister zu Augsburg, welcher ein geborener Tiroler und mein Landsmann war, bei Hofe aufgeführt. Der Bischof Josef war der gemeinste, aufgeräumteste und liebenswürdigste Herr. Er gewann mich lieb, sodass ich täglich in der Residenz bei der Tafel erscheinen musste. Es war alle Tage große Tafel. Ich sah den Kurfürst von Trier und das Co-Adjutor werden, freute mich herzlich. Ich gab auch deswegen keine Ruhe und sammelte von den Domherren die Vota. Ich bekam deren 13 und kaufte mir zu dem Ende ein Schwäbisch-Gmündner Kreizerl. Eines Abends wurde in der Gesellschaft zu meiner Co-Adjutor-Weihe zugerichtet. Zu dem Ende wurde ein Stuhl in der Mitte des Zimmers gestellt. Ich bekam einen Schurz um die Mitte, einen langen Bart von Flachs, eben eine solche Bischofshaube und also setzte ich mich auf den Stuhl. In mein Maul steckten sie mir einen silbernen Teller, mein langer Bart hing unten hinaus und ich musste noch in jeder Hand eine brennende Kerze halten. Nun ging der Zug um mich herum an, wobei ein jeder eben eine brennende Kerze in der Hand hatte. Einer hatte den Schwankessel in den Händen, welcher mit Wasser gefüllt war, um, wenn es sollte brennen werden, zu löschen. Sie gingen um mich herum, sangen und opferten mir ein jeder auf meinem in dem Maul gehaltenen Teller etwas, bis Gehling einer mit seinem Lichte mir in den Bart kam, welches ich wegen dem Teller nicht sehen konnte. Flugs fuhr die Flamme in meine Bischofshaube, weil Bart und Haube aneinander hingen. Ich warf eilends Leuchter, Geld und Teller weg und hatte zu wehren, dass ich das Feuer von mir bringen konnte. Der Greifenklau aber, welcher mir dem Wasser im Schwankkessel die Flamme löschen sollte, kam so ins Lachen, dass er den Kessel samt dem Wasser fallen ließ. Mir aber hat die Brunst meine Haare, Ohrwascheln und den ganzen Kopf so verbrennt, dass große Fetzen Haut herunterhingen. Einer lag dort, der andere da, vor lauter Lachen, und ich war in der Mitte wohl ein barmherziger Koadjutor. Ich ließ mich in meinem Leben um die ganze Welt nicht mehr so weinen und wollte lieber zu Hause noch natürliche Schafe hüten. Die Herren kamen endlich wieder zu sich und klaubten mir das Opfer zusammen, welches bei 13 Gulden war. Ich wurde sodann zum Hofchirurgus geschickt, welcher mich verband und heilte.
Wie Peter Brosch von der Melancholie befallen wurde und darüber fast sein Leben verlor.
Eine Stunde vor der Ankunft in meine Heimat ging mir mein liebes Weib entgegen. Vor Freuden, dass sie mich wieder sah, fuhr sie mir um den Hals, weinte und sagte: »Mein Schatz, Gott hat unsere zwei Kinder zu sich genommen und du triffst zu Hause keines mehr an.« »Je nun, als Vater betrübte es mich doch auch und tat mir im Herzen leid, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Ich sagte zu mir: »Mein Schatz, bekümmere dich nicht so viel und gib dich zufrieden. Es war ja der Willen Gottes. Man soll heutiges Tages froh sein und Gott danken, wenn einem unser Herrgott die Kinder zu sich nimmt. Du siehst ja, wie hart man sich fortbringen muss und wie ausgelassen und boshaft die Welt ist. Wenn man nicht Vermögen vom Zuhause aus hat und sie versorgen kann, so weiß man nicht, wo oft dergleichen Kinder hinkommen und wie es ihnen ergeht. In Gottes Namen.« Unter diesen Gesprächen kamen wir bald nach Haus. Wir zogen uns aus, sie brachte mir warmes Wasser und wir wuschen uns. Auf die Nacht kochte sie mir Wassernudeln mit Kaas und erzählte mir, was unter dieser Zeit zu Hause passiert ist. Wir gingen darauf schlafen, ich blieb einige Tage zu Hause und ging alsdann nach Innsbruck, um meine Waren zu bezahlen. Ich kam zu der Gräfin von Trapp, welche mich gerne sah und mit mir Mitleiden hatte. Wie auch der Gräfin von Künigl, Tannenberg, Taxis, Wellersberg und Lodron. Unter anderem ging ich auch mit einem Memorial wegen meiner Wirtschaft, die mir die Kaiserin Maria Theresia versprochen hat, zum Gouverneur Grafen von Enzensberg und gab ihm solches mit Bitte, er möchte mir dazu verhülflich sein. Da ich wohl bekannt war, kam ich durch unterschiedliche Zimmer in die Residenz, unter anderem durch den an noch schwarz spalierten Riesensaal ins Vorzimmer, wo unser höchstseliger Franz Kaiser so schnell und unversehen dahingestorben ist. Ein Schauer durchdrang mich. Das Andenken an mein durch den so schnell erfolgten Tod verursachtes Unglück und an die das letzte Mal hier gesehene betrübte Kaiserin Marien Theresien kam wieder in mein Gemüt und Seele so lebhaft zurück, dass ich ganz niedergeschlagen und traurig mich aus der Residenz hinausmachte, noch zu ein und anderen Herrschaften und hernach ganz betrübt wieder von Innsbruck in das Zillertal nach Haus ging. Unterwegs stiegen schwarze Wolken und allerhand melancholische Gedanken in meiner Seele auf. Der Tod schwebte wieder vor meinen Augen und ich kam ganz niedergeschlagen und betrübt nach Haus zu meinem Weibe, welche gleich sah, dass es mit mir nicht recht richtig wäre. Wir hatten uns einander lieb. Deswegen war sie für mich bekümmert und grämte sich sehr. Sie ließ mich die wenigste Zeit allein. Ihr Bruder Michel Viertel war mein Hofmeister und musste auf mich Acht geben. Es ging so eine Zeit vorbei. In der Frühe war ich ganz munter und aufgeräumt, bis Nachmittag gegen 3 bis 4 Uhr wurde ich betrübt und niedergeschlagen. Vor Langeweile fing ich an zu weinen und wusste nicht warum. Es kam mir alles verdrüßlich vor. Das dauerte schier alle Tage bis 9 bis 10 Uhr in die Nacht, wo ich ruhig wurde und wieder einschlief. Eines Tages stund ich auf und wir gingen in unsere Kirche. Die Leute sahen mich an und es wurde überall bekannt, dass ich melancholisch wäre. So ging eine geraume Zeit herum. Die Leute wie auch der geistliche Herr Provisor besuchten mich öfters. Er sprach mir zu und suchte mir die Sachen aus dem Kopfe zu bringen. Ich und mein Weib gingen Wallfahrten auf St. Georgenberg. Ich ließ mir öfters zur Ader, aber es wollte nichts helfen und besser werden, so dass viele Leute mit mir Mitleid trugen. Manche auch mir es wohl gönnten, weil ich ihnen zu glücklich war, und darum hatte ich sowohl Freunde als Feinde. Es war an einem Sonntag auf dem Abend, dass Leute in meiner Stube beim Tisch mit Karten spielten, nämlich meine 2 Schwager, der Knappel, der Häusel, der Schuster Seppal, ich und mein Weib sahen ihnen zu. Ich hatte aber keine Freude daran, doch merkte man mir nicht an, dass es mir im Gehirn fehlen sollte. Aus der Stube ging eine Tür in der Clans Zimmerl, welches nur ein Fensterl hatte. In diesem war meines Schwagers Bett und meine Bücher, die ich von ein und anderen Herrschaften geschenkt bekommen hatte. Es ging auch von der Haustür ein Riemen in dieses Zimmerl herab, dass, wenn wer klopfte, man die Tür aufziehen konnte. Da ging ich hinein, nahm ein Buch und legte mich nieder. Mein Weib legte sich auch in der Stube auf die Bank hin. Die anderen karteten fort bis in die Nacht hinein und ich lag eine Weile und es kam der alte Anfall wieder. Ich ward sehr angstig und schwermütig. Allein war ich und so hängte ich mich an dem Riemen auf. Was ich itzt schreibe, haben mir hernach meine Leute gesagt. Wenn ich nur daran denke, stellen mir noch die Haare gegen Berg. Wie lange ich aber gehangen bin, weiß ich nicht. Es war Abend. Ich hatte 2 Geißen hinter dem Hause, in einem Stallerl, und diesen wollte mein Schwager das Nachtfutter geben. Ging ums Haus bei diesem Fenster vorbei, dem Stallerl zu, und weil ich aber schon lange ruhig war, schauerte er zum Fenster hinein und wollte sehen, ob ich schlief. Er sah mich aber hangen. Vor Schröcken sprang er zurücke, konnte nicht reden, ließ sich aber nicht die Zeit, die Schnalle bei der Tür aufzumachen, und so brachte er sie nicht auf. Und da die anderen beim Tische hörten, was geschehen sei, fuhren sie geschwind auf, sprengten die Tür ein und sahen mich auch sogleich hangen. Das Weib fiel erschrocken in Ohnmacht, und sie lösten oder schnitten mich herunter und legten mich auf das Bett. Weil sie aber kein Fünklein Lebenszeichen mehr bei mir spürten und in Furcht waren, ich wäre schon verschieden, so wurde beschlossen, mich wieder hinaufzuhängen. Allein mein Weib ließ das nicht geschehen, und also blieb ich liegen. Das Haus wurde gleich gesperrt, und mein Weib schickte geschwind um den Bader, welcher auch gleich mich besichtigte, aber nichts anzufangen wusste. Er schlug mir eine Ader, aber es ging kein Blut. Also blieben sie um mich bis 10 Uhr, und mein liebes bedrängtes Weib schickte noch um ein paar Mannsbilder zum Wachen. Nach 10 Uhr spürten sie bei mir Leben, sie rüttelten und schottelten mich, die geöffnete Ader fing an zu bluten und es stieß mir einen Tropfen zum Mund heraus, so groß wie ein Finger und in der Form von einem geschnittenen Stückel Gras. Ich spürte grausames Halsweh und bekam starke Gichter, so dass sie mich an Händen und Füßen festhalten mussten. Man ließ die Ader wieder laufen, verband mich und gab mir auch ein. Und so lag ich in einer Art von Raserei bis 4 Uhr in der Frühe, wo es endlich nachließ und ruhig wurde. Ich kam zu mir selbst, schwach, matt und spürte noch grausames Halsweh. Und so lag ich bei 6 Tage. Der Bader kam täglich 2-mal und stellte mich wieder ziemlich gut her. Ich stunde auf, ging in meine Kirche und mit anderen Leuten um und konnte kaum glauben, was sie mir von dieser Geschichte erzählten. Ich war etwas bessers, doch noch nicht ganz richtig. denn auf dem Abend spürte ich alle Zeit meine Traurig- und Schwermütigkeit. Und daher, mir meine Freunde rieten, ich sollte Waren einkaufen und damit wieder auf das Land gehen, dass ich es eher vergessen sollte. Es gingen 3 Wochen vorüber, ich ging nach Innsbruck, kaufte ein und kam wieder nach Haus. Ich ließ noch einmal zur Ader und war willens, innerhalb 8 Tagen auf das Land zu gehen.
Wie Peter Brosch sein Dasein betrachtete und für uns den Stein der Lebensweisen fand.
Betrachte ich einerseits viele meiner Kameraden, unter welchen ich aufgewachsen bin, meine Geburt, meine Armut und zugleich meinen gegenwärtigen Stand, so bin ich ziemlich glücklich. Wenn ich aber andererseits überlege, wie viele gute Gelegenheiten ich gehabt habe bei großen, nämlich bei Kaiser, König, Kur und anderen Fürstenspersonen, mit welchen ich die höchste Gnade genossen, manche Stunden in ihren Kabinetten und im Vertrauen zu sprechen, mein Glück so gut zu machen, dass ich in meinen alten Tagen hätte hoffen sollen, recht wohl versorgt und vergnügt leben zu können. Dieses aber noch niemals gänzlich habe erlangen können, da doch so viele Menschen, wenn sie nur die Gnade hatten, eine und die andere Stunde oder wenige Augenblick lang mit einem Großen allein zu sprechen, herrliche Bedienstungen, reichliche Versorgung und große Gnaden erlangen und dadurch sie für ihre ganze Lebenszeit glücklich sind. Und so muss ich mich mit der göttlichen Vorsehung trösten und denken. Überlass dich fernerhin demjenigen, der dich so lange halten und für dich in Glücks- und Unglücksfällen so väterlich gesorgt hat. Nach diesem hoffe ich auf deine Freunde und Gönner, von welchen wie dein verflossenes, also auch dein künftiges Schicksal abhängt. Und unterdessen ist nichts Besseres, als wenn man mit dem vergnügt und zufrieden ist, was man hat und dabei fröhlich singt. Menschenschicksal ist wunderbar. Tugend ist des Herzens Lohn. Dieses hab ich schon erfahren. Ohne sie, was ist ein Thron? Ich lache über Schlösser, vom Geschütz bewachet, verhöhne den Kummer, der an Höfen lachet, verhöhne des Geizes in verschlossenen Mauern. Einfältigst trauern. Freunde, lasst uns Golddurst, Stolz und Hochmut hassen und Kleinigkeiten Großen überlassen. Der Schöpfer ruft uns, kommt zum Sitz der Freuden auf meine Weiden.
Tobias Moretti las aus den Lebenserinnerungen des Hoftirolers Peter Brosch. Tobias Moretti las aus den Lebenserinnerungen des Hof- und Paradetirolers Peter Brosch. Musik, die Interpreten. Redaktion dieser Sendung, Martin Seiler.